27. Juli, der letzte Dienstag im Monat, 19:30. Bei diesem Input heisst der Output Kummerbox live auf Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Der Input bei Kummerbox Live, das sind eure Fragen zu Computer, Internet, Smartphones und allen Themen aus der digitalen Welt. Und der Output sind unsere Antworten, die diese Probleme hoffentlich aus der Welt, aus der digitalen Welt schaffen. Da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und ich bin der Matthias Schüssler und der mit dem Microsoft-T-Shirt.
Ich finde es faszinierend, es ist mir vorher schon aufgefallen. Gell? Ich kann unbedingt das in die Sendung reinbringen, als das Microsoft-T-Shirt.
Office 2000, ich meine, nach dieser Software schreit niemand mehr. Aber das T-Shirt ist immer noch picobello in Ordnung. Also. Kevin, du hast uns ja in der letzten Sendung vor einem Monat live aus Norwegen in Kummerbox live angerufen, weil du dort trotz Swisscom Unlimited keine Internetverbindung bekommen hast. Hat sich das Rätsel geklärt,
Es hat sich geklärt. Also es ist völlig spannend. Ich habe das Swisscom Unlimited schon lange. Ich nutze das auch in der Schweiz. Ohne Probleme. Funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass ich dann meinen Laptop packen kann und mit dem Teil auf Norwegen gehen. Und dort funktioniert es auch. Aber das ist nicht so. Also man muss, bevor man ins Ausland geht und vielleicht in so ein Krisengebiet wie Norwegen ist, muss man die Software updaten. Aha. Also ich habe dann irgendwo am Internet...
Ein Norwegen-Treiber oder was?
Nein, ich habe einfach die neueste Version Aha. von dem Swisscom Unlimited Teil haben und dann ist es gelaufen. Habe ich einfach nicht gewusst. Und, ja.
Mit dem Skandinavien-Modul oder man weiß es nicht. Immerhin schön, dann hast du doch noch ins Internet, das ist gut. Und wir haben da noch eine verspätete Antwort, das freut mich auch. Und im weiteren Verlauf dieser Sendung redet mir über die Fragen, die ihr auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt. Ihr könnt euch ja aber auch jederzeit in dieser Sendung melden, uns unterbrechen mit dringenden Anliegen, mit solchen Leuten, die ihr auf 052 203 31 00 052 203 31 00, und wir lassen alles stehen und liegen und kümmern euch nur um euch und euer Problem. Oder ihr braucht Twitter, das geht auch mit dem Hashtag Stadtfilter. Allerdings muss ich dann noch den Browser aufmachen, dass ich etwas sehe, ob sich dort etwas tut.
Sonst beantworten wir die dann beim nächsten Mal.
Ja, das wäre nicht ganz im Sinn von dem Echtzeit-Kommunikationsmedium, wo ihr uns live auch erreicht. Und jetzt ist aber genug vorgeplänkelt. Jetzt fangen wir an mit dem Franz. Seiner Frage, der ist offenbar ein Fotograf, der es ernst meint. Weil er schreibt uns das: Ich habe meinen Monitor mit Spyder 2 Express kalibriert und wir sind schon völlig ratlos.
Sind wir?
Und du nicht, oder?
Nein, ich noch nicht.
Was soll das Spyder 2 Express Monitor kalibrieren? Was ist das? Ist das etwas Unanständiges?
Nein, das ist nicht unanständig. Das ist etwas, was bei Fotografen halt sehr erwünscht ist. Das Problem ist, Monitoren haben also ein anderes Farbverhalten, eine andere Farbwiedergabe. Man sieht halt die Fotos immer ein bisschen anders. Und mit dieser Kalibrierung bringe ich es an, dass ich wirklich korrekte Farben habe auf meinem Monitor, dass das also richtig dargestellt wird. Es geht natürlich dann noch einen Schritt weiter. Also man muss dann wieder den Monitor kalibrieren. Der nächste Schritt ist, man muss den Drucker auch noch kalibrieren, dass es dort auch noch stimmt. Also es ist eine Anpassung von dem Farbwiedergabe.
Und das Ziel ist, dass am Schluss die Farben so aussehen, wenn ich das gerne hätte.
Genau.
Und der Express-Spider-Dingsbums, was macht der?
Das ist ein Teil, wo so wie... Es sieht so. Wie sieht es aus? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Es ist so etwa 15 cm Durchmesser, rund. Und das muss man dann an den Monitor lehnen, man kann es auch kleben, man sollte es lehnen, muss dann den Raum abdunkeln, dass man keine Fremdfarbe hat, und der tut dann die Farbwerte analysieren.
Und aha, und dann weiss er, wie die Farbe sollte aussehen, und er misst, wie sie richtig aussieht, und dann
kann
er Korrekturen machen für das, was der Monitor falsch macht. Kalibrierst du deinen Monitor?
Ich sage jetzt ja.
Aber...
Man sollte es alle zwei Wochen neu machen. Und ich glaube, ich habe es das letzte Mal für etwa 3 Monate gemacht.
Also, ja. Wobei, also das mit den alle zwei Wochen neu, das halte ich ein bisschen für einen Mythos. Oder musst du es wirklich so oft machen?
Nein, aber die Software poppt dann jedes Mal im Starten auf und sagt, sie müssten wieder mal.
So ein schlechter Gewissen.
Genau. Das kann ich jetzt auch, man merkt es.
Ja, man merkt es. Also. Und wenn du daheim bist, wirst du es dir nicht können verklemmen, so mal den Monitor zu kalibrieren. Aber eigentlich ist das gar nicht die eigentliche Frage von Franz gewesen. Der hat nämlich als Bildbearbeitungsprogramme Photoshop, Nikon Capture und noch weitere Gratisprogramme und offenbar auch Photoshop CS3, also wenn er die dort, Fotos dort bearbeitet und sie nachher im Nikon Capture NX2 anschaue, sind das zwei Paar Stiefel. Bei diesen Bildern fehlen im Nikon Capture NX2 die Brillanz und die Farbtiefe. Also jetzt hat er seinen Monitor kalibriert, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, und hat verschiedene Programme und trotzdem sieht es in verschiedenen Programmen sehen die Bilder komplett unterschiedlich aus und dann fragt man sich, da werde ich doch beschissen.
Das ist ein Betrug.
Ja, irgendwie schon.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das Nikon Capture NX2 nicht wirklich. Ich kenne aber die Problematik. Photoshop CS3 ist bei diesen Farbprofilen sehr offen. Also das geht auch wirklich gut mit denen um. Es gibt andere Programme, die entweder die Farbprofile gar nicht handeln können oder die einfach schlichtweg ignorieren. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Ich gehe dort teilweise so weit, dass ich einfach bei diesen Adobe-Profil bleibe. Es gibt das Adobe RGB, das eigentlich von den meisten Programmen unterstützt ist und so weit läuft. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Problem ist. Ein anderes Ding ist, dass das Profil zwar aktiv ist, aber nicht im Foto ihn hinterlegt. Also im Photoshop kann man sagen, unter Bearbeiten in Profil umwandeln und dann das gewünschte Profil auswählen und dann wird das Profil wirklich an dem Foto hinterlegt und dann funktioniert es teilweise auch, eben, wenn dann das Programm das unterstützt. Aber
ich
ist ein bisschen problematisch.
Mich beschleicht auch den Eindruck, dass das eine komplexe Materie ist. Es
ist extrem kompliziert.
Und was sagen wir jetzt da? Sagen wir, ist Wurst. Also das müssen nur die spitzfindigen Leute machen, die es wirklich ganz genau haben wollen. Oder würdest du sagen, lohnt sich das trotzdem, wenn man nur ab und zu Fotos macht, sich mit dem Thema anfangen umzuschlagen?
Wenn man nur ab und zu Fotos macht, dann ist der Aufwand wahrscheinlich zu gross. Mhm. Also ich nutze es sehr gerne im Photoshop, um dann auch die Daten dort bearbeiten. Und ich weiss dann auch, was rauskommt. Aber eben, ich weiss auch, sobald ich es aus Photoshop rausgebe, dann tue ich es wieder in das Adobe-Profil umwandeln, weil ich einfach weiss, ja, es gibt dann Probleme auf anderen PCs.
Eben, aber du machst auch Ausstellungen und da ist man dann schon froh, wenn die Bilder an der Wand ungefähr so aussehen und nicht irgendwie dem völlig anders.
Ja. Aber mit dem Adobe-Profil fährt man so wirklich gut. Ja. Das ist also wirklich auch so funktioniert und gut ist.
Ich habe noch ein bisschen eine andere Vermutung, was auch noch könnte liegen. Es ist ja so, dass mit dem Rohdatenformat RAW oder NEF, wie es auch heisst bei Nikon, das ist ja so, dass das einfach das ist, was in dem Sensor eingefangen wird, mehr oder weniger die Daten. Und das, also das ist eigentlich noch überhaupt kein fertiges Bild, sondern das muss man erst zu einem Bild machen und das macht die Software. Und die verwendet eben dadurch, glaube ich, auch teilweise recht unterschiedliche Algorithmen. Also das macht die eine Software von Adobe, macht das eben vielleicht anders wie die andere Software. Hast du ein Mail bekommen? Schön, kannst du es nachher vorlesen. Und eben die Nikon Capture Software macht das vielleicht wieder mal ein bisschen anders. Also das heisst, ich kann es einfach unterschiedliche Interpretationen geben. Und es ist ja dann glaube ich auch noch so, dass es gibt, man kann ja der Kamera noch so seine Motivprogramme einstellen. Also wenn er die Bilder soll aufbereiten soll. Also soll er die farbig machen, soll er die eher neutral machen, soll er die knallig machen, wie auch immer. Oder schwarz-weiß oder mit einem Sepia-Farbstich. Also dann sehen sie so alt aus. Und eigentlich ist das beeinflusst das Rohdatenformat ja nicht. Das wird trotzdem so aufgenommen, wie es aufgenommen wird. Aber ich glaube, die eine Software, zum Beispiel das Nikon, weiss dann vielleicht, was für ein Motivprogramm da zum Einsatz gekommen ist und bildet dann das nach. Und die andere macht das eben nicht. Und das kann dann natürlich auch eklatante Unterschiede geben, wenn ihr eben zum Beispiel das eine in einem sehr Motivprogramm, wo die Farbe sehr aufträgt, macht, dann habt ihr die eben je nachdem auch in einem Programm, wo das nachbildet und sonst eben nicht.
Das kann durchaus sein. Also, ich würde vielleicht einmal den Nikon ein Mail machen, die würden das sicher wissen, wie das aussieht mit,
genau,
mit dem Ganzen.
Jetzt fürchte ich ein bisschen, haben wir unsere Hörer schon ein bisschen verschreckt.
Total.
Und darum setzen wir nochmal einen drauf. Du, ich glaube, ich habe... Also ich probiere es mal mit der und du kannst mir nachher sagen, ob sie einfach genug gewesen sei. Die ist vom Johann und es geht, oh Wunder, wieder um Bildbearbeitung. Er hat mit dem Bildbearbeitungsprogramm Paint.net Fotos mit Text versehen. Das funktionierte gut, wenn ich das Bild speichere. So ist, da müsst wahrscheinlich noch ein ist haben, dass das für Sinn ergeht. So ist in der Filmstreifen wie auch in der Miniaturansicht von Windows nichts mehr von der Schrift zu sehen. Sie taucht aber wieder auf, wenn ich die Diashow einschalte. Das ist auch irgendwie höchst mysteriös, oder?
Ich weiß es nicht. Ich kenne das Paint.net-Programm nicht. Und ich habe es vergessen zu installieren, um es zu testen.
Also es ist ein furznormales, ein ganz normales Bildbearbeitungsprogramm. Es gilt so ein bisschen als inoffizieller Nachfolger oder Ersatz für das Paint, wo man aus dem Windows so vor 10 Jahren das Gleiche hatte, wie man heute immer noch hat und nicht wahnsinnig viel kann machen. Also es ist, ich habe mir das überlegt und ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe eine Vermutung und du kannst mir jetzt sagen, ob ich mit dieser völlig falsch liege.
Ich weiss es eben auch nicht.
Aber du kannst ja einfach einmal
ich
sagen,
raten.
Genau, du kannst eine Plausibilitätsbeurteilung abgeben. Also ich glaube eben, es hat ja in digitalen Fotos hat es ja immer noch so ein kleines Vorschaubild eingebettet. Das heisst, so eine EXIF-Vorschau, EXIF, das sind die Metadaten, über die reden wir recht gerne in dieser Sendung. Dort sind eben so technische Informationen stehen dort drin und eben, dort hat es auch ein Miniaturbild drin. Und das braucht zum Beispiel die Kamera, wenn sie es schnell muss anzeigen und eben auch Computer brauchen, wenn sie Bildli nur in der Vorschau anzeigen, in dieser Miniaturansicht, dann braucht sie eben nur die Vorschau. Und wenn du jetzt das Bild bearbeitest in der Bildbearbeitung, dann bleibt, dann veränderst du zwar das Bild, aber die Vorschau bleibt gleich. Und darum hast du dann, wenn du die Vorschau siehst, immer noch das alte Bild. Und wenn du das Bild aufmachst, aber dort, wo es wirklich angezeigt wird, hast du dann das neue Bild.
Das klingt total logisch. Ich habe mir jetzt nur gerade überlegt, wie man das Problem könnte lösen. Ja. Nützt etwas, wenn man den Ordner umbenennt? Schreibt er dann das neu?
Nein, ich glaube, das macht er gar nie neu. Also aha. Windows...
Super.
Also ich habe einmal, ich habe das Thema, ich bin dem schon mal nachgegangen und es gibt da... Es ist wirklich, auch wenn ihr jetzt findet, was ist das wieder für eine saublöde Frage, das interessiert, das ist ja so an den Haaren angezogen, dass es kann tatsächlich im richtigen Leben passieren, dass man diese Thematik sollte kennen. Weil es hat also schon Leute gegeben, die haben im Überschwang von dem Gefühl halt irgendwelche privaten Bilder gemacht, weißt, wo halt eben, wo halt privat sind, wo man nicht unbedingt ins Internet stellt. Und dann haben gefunden, ja, aber das sieht jetzt trotzdem noch gut aus. Ich würde das vielleicht so ein bisschen zuschneiden, dass man jetzt da nur den Kopf sieht und alles andere, was man nicht will, im Internet haben, sieht man dann nicht. Und haben das Bild so zugeschnitten und gespeichert und ins Internet gestellt. Und aber vergessen, dass in dieser kleinen EXIF-Vorschau innen immer noch das originale Bild drin ist. Und tadam!
Tadam!
Hat man sich quasi selber überlistet, ja.
Das kann natürlich ein Problem sein. Ich habe mir jetzt nur gerade überlegt, wir wissen nicht, ob die Diashow wirklich von Windows kommt.
Ja, das wissen wir nicht.
Theoretisch könnte es ja eine Diashow sein von dem Programm.
Ja.
Und wenn jetzt in dem Bildbearbeitungsprogramm so eine eigene Diashow ist, kann es natürlich sein, dass der Text nur auf aha. dem Bild ist, wo im, also das Programm speichert den Text, es ist aber noch nicht wirklich gespeichert und man müsste es dann wie nochmal neu abspeichern.
Gut. Ja, könnte das sein. Also, das Einzige, was wir daraus lernen, ist, Exhibitionisten haben es leichter, weil denen ist es eh egal, ob ihre privaten Bilder im Internet sind oder nicht.
Wir lernen dann, dass Bildbearbeitungsfragen immer extrem kompliziert sind zum Beantworten.
Und
ja.
Wahrscheinlich unsere Einschaltquote nicht gut tun. Aber jetzt haben wir doch etwas über digitale Musik vom Roman. Und der schreibt, weil ich spezielle Musikstücke wollte, bin ich auf dieses LimeWire-Programm, Klammere Freeware, gestoßen und habe ein paar Favoriten auf eine CD fürs Auto gebrannt. Meine Enttäuschung war groß. Die CD tönt im Auto sehr schlecht. Sie hat keine Dynamik, sodass ich meine Lieblingsstücke kaum erkannt habe. Liegt das daran, dass die Musik im MP3-Modus heruntergeladen wird? Ich würde sagen, das liegt an deinem Auto.
Ich hätte jetzt auch gesagt, das liegt am Auto. Weil, also gut, was natürlich kann sein, jetzt wieder Frage auseinandergenommen, spezielle Musikstücke. Wenn es natürlich ganz alte Sachen sind, die irgendwie schon von Platten kommen und dann da auf Tape überspielt worden sind und dann erst als MP3 geworden sind, dann ist die Qualität einfach mies. Aber
genau, also LimeWire heisst ja, das sind ja irgendwelche Leute, wo die machen, die MP3s. Also da grümschelt irgendeiner bei sich in der Stube und hat eben, wie du sagst, vielleicht ein altes Tape. Da hinten.
Genau.
Wir haben übrigens eins im Studio mit einer Katze drauf.
Was, wie heisst das Tape?
Richard Thompson, Tie Down Whatever Loose.
Okay.
Ich würde jetzt das spielen, aber wir haben keine Kassette. Also, eben, also vielleicht hat er das einfach von dieser Kassette überspielt und dann tönt es natürlich nicht wahnsinnig gut. Oder er hat ein blödes Programm gebraucht, für das MP3 zu machen. Oder sonst irgendetwas in dieser Art. Also grundsätzlich MP3, kann man nicht sagen, MP3 tönt gut oder schlecht, sondern es hängt sehr von den Rahmenbedingungen ab und unter anderem auch vor allem von den Bitraten. Also wenn ihr MP3 macht, dann müsst ihr auf die Bitraten achten. Bitraten, das sagt eigentlich, wie viel Daten das Programm darf brauchen, um eure Musik zu speichern, oder? Und wenn es natürlich, wenn man da nur wenig nimmt, zum Beispiel 128 ist jetzt eher wenig, dann tönt es wahrscheinlich nicht so prickelnd. Aber wenn man jetzt 192 nimmt oder sogar 224 oder so, dann kann man das locker nicht unterscheiden. Ja. Und sonst zu LimeWire, findest du das eine gute Quelle für Musik?
Ich nutze es nicht. Ich tue nicht mehr abraten davon, weil es Viren drin hat, aber
genau. Also es ist ein Virenschleuder, man kann sich allerhand Sachen einhandeln und es ist auch nicht wahnsinnig legal, natürlich. Also wenn man irgendetwas runterlässt, dann darf man das in der Schweiz zwar runterladen, es wird toleriert, auch wenn das illegal ist, wenn man das müsste kaufen eigentlich. Aber es kann natürlich passieren, dass man mit dem LimeWire auch Zeug runterlässt, so unabsichtlich und so. Und es ist so ein bisschen rechtlich zumindest heikel. Und darum ist da auch immer meine Empfehlung, wenn man ja ein Interesse hat an einer lebendigen Musikszene und so, dann soll man halt auch einfach zahlen für die Musik, die man hört.
Finde ich auch.
Und dann kann man sie kaufen und dann hat man auch das LimeWire-Problem nicht, wenn man sie kauft. Und ich habe zwar auch schon im iTunes Music Store auch schon ein Stück gekauft, das hundsmiserabel tönt hat. Wirklich? Und das hätte ich am liebsten wieder umgegeben, aber ja, also das ist auch kein Garant, aber es ist doch eher eine Ausnahme, oder? Der Hans ist, glaube ich, ein bisschen ein altmodischer Mann, weil der hat einen Computer mit Windows 2000 Professional und jetzt hat er von seiner Bank eine nette Mitteilung bekommen, dass er das mit dem Kompi und mit dem Internet Explorer 6, den er da drauf hat, nicht mehr darf E-Banking machen. Und jetzt ist er ein bisschen aufgeschmissen und fragt sich, muss ich einen neuen Kompi kaufen? Was muss ich machen? Er will das Windows 7 eigentlich nicht. Und was kann er machen?
Ich würde ihm Betracht ziehen, einen neuen PC zu kaufen.
Du setzt dich über seinen Wunsch hinweg, dass er keinen neuen PC will.
Das ist jetzt die Einzige, die brutal. Man muss keinen neuen PC kaufen. Also wenn es nur am Browser liegt und der IE6, ich glaube, man kann wirklich kein IE7 auf Windows 2000 installieren.
Geht das nicht.
Kann man aber auch noch irgendeinen Firefox nehmen? Oder was gibt es noch? Chrome?
Bei Chrome weiss ich nicht. Bei Firefox, der läuft noch der neueste auf Windows 2000. Ich habe allerdings befürchtet, dass er das auch nicht mehr lang macht, weil das Windows 2000 ist ja vor kurzem eingestellt worden am... Wenn das genau wissen, dann kann ich es auch nicht sagen, weil ich habe mir das Datum nicht durchgeschrieben. Also es ist auf jeden Fall einfach, es wird nicht mehr unterstützt von Microsoft und es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Was gerade im Moment ja ein bisschen blöd ist, weil du hast vielleicht auch gelesen von dieser riesen Sicherheitslücke, die gerade im Windows gefunden worden ist. Die sogenannte LNK-Lücke, wo ganz schlimm ist. Und die ist also erstaunlicherweise gibt es die schon seit Windows 2, seit 10 Jahren mindestens in dem Windows rein und sie ist nie gefunden worden, sie ist nie geflickt worden und jetzt ist sie gefunden worden und das heisst, Microsoft flickt jetzt aber wahrscheinlich nicht in den alten Windows System rein und sie ist trotzdem da. Also man ist da ein bisschen aufgeschmissen.
Man ist ein bisschen aufgeschmissen. Also du sagst auch, man muss eine neue PC haben, du hast es einfach anders formuliert.
Genau, ich habe ein bisschen nach, das nicht so hart, das nicht so hart klingt. Also ich sage, jetzt bist du nicht so, jetzt kaufen wir nach 10 Jahren mal ein neues. Ja, also ich finde, das Windows 2000 kann man nur brauchen, wenn der Rechner nicht am Internet ist und sonst nicht. Und sonst würde ich wirklich sagen, Windows 7 wäre jetzt halt angesagt. Man könnte jetzt schon noch irgendwie probieren, mit Windows XP umzugutschieren, aber das
würde ich auch nicht mehr.
Bringt's auch nicht. Und sonst kannst du ja auch einfach Linux drauf machen. Zum Beispiel gibt es für alte, gibt ja extra Linux für alte Computer. Zum Beispiel eins heisst Damn Small Linux. Und das geht wahrscheinlich auch auf deinen damn old Computer. Also so gesehen, ja, das wäre eine Möglichkeit. Und sonst, es ist ja schon ein bisschen schöner, so nach 10 Jahren mal Windows 7, oder?
Ja, ich glaube, es würde sich lohnen.
Also gut, der Max will zurück, aber jetzt nicht zu Windows 2000, sondern beim Surfen auf die letzte Seite. Und er hat das komisches Phänomen festgestellt. Normalerweise kann ich über die Zurücktaste zur vorherigen Seite wechseln. Das funktioniert aber nicht immer. Bei manchen Seiten geht es nicht, ohne dass ich den Grund dafür feststellen kann. Es scheint willkürlich zu passieren.
Das ist ein Webdesigner-Problem, wenn irgendjemand eine Internetseite gestaltet und irgendeine www-Adresse hat zum Beispiel und die www-Adresse nicht mehr möchte und eine neue möchte in Betrieb nehmen, dann muss er ja seine ganze Seite irgendwann auf die neue zügeln. Jetzt möchte man aber nicht, dass irgendwelche Leute, wenn sie auf die alte gehen, einfach einen Fehler bekommen, sondern man macht eine Weiterleitung. Das merke ich als Besucher nicht, sondern ich werde direkt auf die neue Seite weitergeleitet. Und dann habe ich eben das Problem, wenn ich zurückgehe, und dann lande ich am Weiterleitungspunkt. Also ich gehe zurück und er leitet mich gerade wieder weiter.
Aha.
Das könnte eben so ein Problem sein. Teilweise hilft es, wenn man ganz schnell zweimal zurückkommt.
Also es ist gut, wenn man einen trainierten Klickfinger hat. Ja, und sonst, was man auch noch machen kann, ist, man kann einfach, es hat ja neben diesen Zurück- und Vorwärtstasten nochmal so eine, bei den meisten Browser Firefox, Internet Explorer, so ein kleines Pfeili, ich muss gerade mal schauen, ob das so aussieht.
Es ist ein Pfeili.
Genau, und also wenn man dort drauf geht, dann kommt die Liste, wo man schon war, oder? Und dann, wenn man es dort auswählt, eine vorherige Seite, dann kommt man dort hin, weil dann ruft er sie wirklich auf. Und es gibt aber, glaube ich, schon auch ein paar so bösartige Webdesigner, die das auch absichtlich machen, oder? Wo die Leute so drauf behalten auf ihren Seiten.
Ja, das ist so. Es ist extrem mühsam. Ich finde es extrem doof. Aber es wird wirklich gemacht. Und, ja.
Also das ist nicht die feine Webdesigner-Art.
Es gibt Situationen, wo man es machen muss, aber in den meisten Fällen müsste man es eben nicht. Aber
genau. Jetzt haben wir 7:07. Wir haben noch so ungefähr 3 Minuten Zeit. Dann tun wir uns doch noch. Wir sind heute ein bisschen bildlastig, aber ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Weil die Leute sind in Norwegen in der Ferien gewesen, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und der Erwin hat allerdings einen Scanner, hat vielleicht seine Fotos mit Polaroid gemacht und scannt sie jetzt ein. Auf jeden Fall ist ihm einfach aufgefallen, dass wenn er ein Dokument als BMP einscannt, dann ist es 25 MB gross und wenn er es mit Acrobat einscannt, ist es genau das gleiche 1 MB gross. Und dann findet er, wie kann das sein, dass es so gigantische Unterschiede gibt da?
Zum Sachen einscannen, Bilder oder Text oder so, ist BMP ein Gurkenformat eigentlich. BMP ist wirklich, sämtliche Infos sind vorhanden, es wird riesig gross, es ist unkomprimiert, es ist sehr ein unhandliches Format und das Acrobat, das PDF, ja, das ist auch nicht das ideale Format. Also man kann bei den meisten Scannern kann man JPG auswählen, dort wird es schon mal abgerechnet und dann ist es ein bisschen kleiner.
Also es gibt einfach die einen Formate, die das effizienter machen und die anderen Formate, die das nicht so effizient machen. Genau. Und allgemein ist, würdest du sagen, JPEG ist eine gute Wahl?
Ich nutze es am meisten, ja.
Würde ich auch so sagen, in Einzelfällen kann PNG gut sein, wenn ihr noch ein bisschen bessere Qualität wollt oder so. Oder wenn es um Text geht oder wenn ihr klare Schwarz-Weiß-Unterschiede habt, dann wäre PNG allenfalls die bessere Wahl.
Genau.
Können wir an diesem Punkt aufhören? Ist das vertretbar?
Ja, ich glaube, wir haben keine Musik gebracht, dann ist es vertretbar.
Also gut. Wir haben es geschafft, alle Probleme sind gelöst, aber jetzt gibt es nur noch Kompis, die genau das machen, was ihr wollt.
So ist es. Und sonst könnt ihr uns schreiben, wie immer, auf unsere E-Mail-Adresse digital@stadtfilter.ch oder das machen mit Twitter, wo ich immer noch nicht wirklich recht rauskomme, wie es funktioniert.
Nein, ich glaube, es hat da niemand geschrieben auf Twitter. Also wir rechnen damit, dass uns die Arbeit nicht ausgeht und darum machen wir die Sendung auch in einem Monat wieder. Und nächste Woche gibt es uns aber schon wieder mit einem anderen Thema, und zwar mit Fotografie.
Fotografie.
Schon wieder.
Was schon wieder? Ich war in der Ferien, es hat nicht Fotografie gegeben. Ich mache einen kleinen Fotografiebeitrag über Astrofotografie. Ich bin in der Sternwarte hier in Winterthur gewesen, in Eschenberg, habe mit dem Markus Griesser geredet über die ganze Technik, wie das funktioniert, was es braucht, was man muss haben. Das alles nächste Woche.
Tönt spannend und wir wünschen uns klare Sommernächte über das an.
Genau.
Und gehen schauen, ob es die heute hat. Wir verabschieden uns.
Schöne Woche.
Gute Zeit.
Bis bald.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Richsteiner.
Tschüss miteinander.